NDR Info. Themen des Tages.
Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, sogenannter Long Range Fires, unterzeichnen. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
Soweit der deutsche Kanzler. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gast in Berlin. Wir fragen gleich, welche konkreten Zusagen gibt es jetzt von Friedrich Merz? Außerdem hat das Bundeskabinett schärfere Migrationsregelungen beschlossen und keine internationalen Studenten und Studentinnen mehr in Harvard in den USA. Was heißt das auch für die Karriereplanung von jungen Norddeutschen? Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Bundeskanzler Merz hat der Ukraine weitere Militärhilfe zugesagt, fortsetzen und ausbauen. Das waren seine Worte. In Details wollte er noch nicht gehen. Er kündigte aber an, dass beide Länder eine Absichtserklärung für die Beschaffung weitreichender Waffensysteme unterzeichnen werden. Und eine Summe fiel dann auch. 5 Milliarden Euro an Militärhilfe stellt Deutschland in Aussicht. Dabei geht es bei dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj aber durchaus auch um die Chance für ein Friedensabkommen mit Russland. Selenskyj hat auch den Bundespräsidenten Steinmeier in Schloss Bellevue getroffen. Benjamin Großkopf fasst den Tag und die Zusagen in Berlin heute zusammen.
4. Besuch in Berlin und ein neuer Gastgeber.
Lieber Volodymyr, sehr herzlich willkommen in Berlin im Bundeskanzleramt.
Sie duzen sich, schütteln sich fest die Hände zur Begrüßung, umarmen sich aber nicht. Dies ist ein besonderer Gast, das ist Friedrich Merz anzumerken, der sofort den Bogen schlägt von der Ukraine nach Deutschland.
Die Menschen in der Ukraine halten seit mehr als 3 Jahren dem russischen Angriffskrieg stand. Sie verteidigen ihr Leben, ihr Land und unsere gemeinsame Freiheit.
Empfang mit militärischen Ehren. Selenskyj steht stramm. Merz dreht oft den Kopf. Waren Vorgänger Scholz und Selenskyj beide 1,70 Meter groß und damit buchstäblich auf Augenhöhe, geht der Ukrainer Merz mit seinen 1,98 Meter gerade mal bis zur Schulter. Augenhöhe herrscht trotzdem, das merkt man. Zum Beispiel, als bei der Pressekonferenz die Übersetzung ukrainisch-deutsch ausfällt.
I think translation is not working. German technology.
It's okay. It's okay. Deutschland.
Ja, Deutschland.
Die Botschaft dieser Panne, wir verstehen uns auch so.
Dragi Friedrich.
Lieber Friedrich.
Ja. Dragi Friedrich.
Inhaltlich treffen Selenskyj und Merz relativ weitreichende Vereinbarungen. Deutschland wird die Ukraine in der Waffenproduktion unterstützen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Das heißt, Deutschland liefert nicht den sogenannten Taurus, also Marschflugkörper, die eine Reichweite von etwa 500 Kilometern haben. Aber es hilft der Ukraine auch im Land selbst, zumindest ähnliche Waffen zu produzieren.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
Merz verweist außerdem auf die Vorbereitung eines weiteren Sanktionspaketes, auf diplomatische Bemühungen, die trotz gegenwärtiger Erfolglosigkeit weiterliefen, und auf neue Finanzhilfen für die Ukraine. Dass all das eine Provokation für Russland ist, das weiß Merz. Wenig später reagiert auch die russische Regierung und wirft ihrerseits Deutschland Kriegstreiberei vor. Und auch Wladimir Selenskyj rückt bei aller Freundschaft und Dankbarkeit, die er gerade Deutschland ausdrückt, nicht von weitergehenden Wünschen ab.
Stärkere Sanktionspakete, man kann damit das Ende des Krieges herbeiführen. Und weitreichende Waffen, die in Deutschland produziert werden und in anderen Ländern. Natürlich brauchen wir diese Waffen und werden dieses Thema diskutieren.
Dass dies ein besonderer Staatsbesuch ist, sieht und hört man. Hubschrauber kreisen, auf den umliegenden Dächern stehen Scharfschützen. Etwa 2400 Polizisten sind im Einsatz. Einer durchpflügt den Spreebogen beim Kanzleramt auf dem Jetski. Was von dem Besuch bleibt, bei dem Selenskyj auch noch Bundespräsident Steinmeier und deutsche Wirtschaftsvertreter trifft, ein klares Bekenntnis zur deutsch-ukrainischen Partnerschaft, eine ziemlich neue Form genau dieser Partnerschaft und viele Ankündigungen, die in den kommenden Wochen, das wissen Merz und Selenskyj, hinterfragt und überprüft werden.
Soweit die Zusammenfassung von unserem Korrespondenten Benjamin Großkopf in Berlin. Ja, wie geht's nun weiter? Ist das schon genug? Darüber habe ich mit Sarah Nanni gesprochen. Sie ist verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, inzwischen ja in der Opposition, aber zu Regierungszeiten Unterstützer der Ukraine. Und die Grünen hatten noch zuletzt auch Waffen mit großer Reichweite gefordert. Ich habe Frau Nanni gefragt, wie stehen die Grünen jetzt zum Kurs von Friedrich Merz?
Ich glaube, es war erstmal gut, dass Friedrich Merz einige Sachen auch angekündigt hat. Die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Industrie insbesondere ist der richtige Weg. Das hätte auch die letzten Jahre durchaus mehr passieren können. Und auch der Wunsch, dass man von deutscher Seite aus versucht, Nord Stream 2 zu verhindern, ist erstmal richtig, auch wenn ich mir schon da etwas klarere Sprache gewünscht hätte. Was allerdings offen bleibt, ist, was jetzt genau gemeint ist mit den weitreichenden Waffen aus ukrainischer Produktion, die jetzt Deutschland eben auch bekommen soll, beziehungsweise die auch mit deutscher Unterstützung weiter gebaut werden soll. Das klingt erstmal nach einem Durchbruch. Ich weiß aber nicht, welches System da gemeint ist. Und wenn man dann dazu sagt, dass es keine Reichweitenbegrenzung mehr gibt, dann stimmt das natürlich auch nicht, weil jedes System hat ja einfach eine technische eigene maximale Reichweite. Und das würde mich brennend interessieren, wie hoch die ist.
Und es schwingt natürlich auch immer noch die Frage nach dem Taurus-Raketen mit. Das war ja schon unter Ampelregierungszeiten immer ein großes Thema. Der damalige Bundeskanzler Scholz hat es ausgeschlossen. Robert Habeck von den Grünen hatte sich im November dafür ausgesprochen. Und jetzt hören wir, nachdem es hin und her ging bei Friedrich Merz, es wird einfach nicht mehr öffentlich darüber gesprochen. Ist das ein guter Weg?
Einerseits kann ich es verstehen, dass man Abstand nehmen will von der Politik, dass jede Unterstützung, die Ukraine bekommt, bevor sie angekommen ist in der Ukraine, nochmal lang und breit in Europa diskutiert wird. Das kann ich einerseits verstehen, insbesondere weil man ja einen militärischen Vorteil hat, wenn Russland nicht frühzeitig weiß, was passiert. Nur ist das Problem, dass wir schon jetzt Sorge haben, dass unter diesem Deckmantel der sicherheitspolitischen Verschwiegenheit man eben dann doch erreichen möchte, dass Taurus weiterhin nicht geliefert wird, es nur jetzt keiner mehr offen sagen kann, dass es nicht passiert, weil alle Informationen zu den Dingen, die geliefert werden und nicht geliefert werden, eingestuft sind. Und dann ist es kein Vorteil, dann ist es eher ein Nachteil.
Im Vorfeld dieses Treffens, da hat Friedrich Merz ja auch gesagt, jetzt wird's konkret. Haben Sie das jetzt heute bei diesem Treffen schon rausgehört oder sind es weiterhin eigentlich nur Ankündigungen?
Es sind weiterhin nur Ankündigungen und wenn ich das mal so sagen darf, vieles davon wurde ja auch schon vorbereitet von der ehemaligen Regierung, dass wir die militärische Unterstützung nicht so abwickeln konnten Anfang des Jahres, wie wir das wollten. Das lag an finanzpolitischen Herausforderungen, die erst mit der Grundgesetzänderung, die wir als Grüne ja auch maßgeblich mitverhandelt und dann auch beschlossen haben, aufgehoben worden sind. Das gehört also zur Wahrheit dazu. Das Bundesverteidigungsministerium hat hier im Vorfeld gute Arbeit geleistet. Die Lorbeeren dafür steckt jetzt Friedrich Merz ein. So ganz sauber ist das nicht.
Wir haben auch schon eine Summe gehört heute, 5 Milliarden Euro. Reicht das aus Ihrer Sicht, Frau Nanni, oder was bräuchte es jetzt noch an Unterstützung?
Also wir werden uns das genau anschauen im Ausschuss. Ich rechne damit, dass wir dort eine detaillierte Unterrichtung auch bekommen. Und meine Erwartung ist, dass alles, was man jetzt in Deutschland zusammen mit der Ukraine produzieren kann, was man für die ukrainischen Streitkräfte produzieren kann, dass das auch ermöglicht wird. Denn die Grundgesetzänderung hat ja explizit die Unterstützung für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten auch aus der Schuldenbremse rausgenommen. Und dann darf es jetzt keine weiteren Bremsen geben, die wir leider in der letzten Ampel hatten aufgrund der finanziellen Restriktionen.
Es geht natürlich aber auch immer darum, schon gleich mitzudenken, wie das Ganze wohl im Kreml diskutiert wird. Und das war ja, glaube ich, auch immer ein großer Punkt, dass man eben die Ukraine zwar unterstützen möchte, auf der anderen Seite aber eben nicht ins Visier von Moskau kommen will. Jetzt hören wir heute schon gleich, Deutschland sei ein Kriegstreiber und mit diesen Zusagen würden Friedensverhandlungen untergraben. Kann man das so lesen?
Also die Einschätzung, die Sie wiedergegeben haben, die der ehemalige Bundeskanzler Scholz ja insbesondere hatte, die habe ich nie geteilt. Ich glaube, wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, dass Russland einem diktiert, wie man die Ukraine unterstützt und wie nicht, dann kann man nur verlieren. Und natürlich wird es Putin nicht gefallen, wenn der Westen die Ukraine stärker und auch besser unterstützt und vor allem auch dauerhaft. Denn er will diesen Krieg ja gewinnen gegen die Ukraine. Und das kann er nicht, solange der Westen an der Seite der Ukraine steht. Deswegen wird er weiter drohen. Er wird weiter auch Sabotageakte fahren in Europa. Putin hat sich den Rest von Europa ja schon längst zum Feind gemacht. Also da ändern unsere Lieferungen auch nichts mehr dran. Woran sie was ändern, ist an der Frage, ob die Ukraine als Staat überleben kann. Das machen diese Lieferungen jetzt deutlich wahrscheinlicher.
Sagt Sarah Nanni, sie ist verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt.
NDR Info. Die Meinung.
Die Erwartungen an Friedrich Merz waren hoch. Seine Rolle kommentiert nun Georg Schwarte.
Zauderer, Ankündigungskanzler, dieser Friedrich Merz will gerade beweisen, dass er das Gegenteil ist. Jeden Tag, so hat er heute in Berlin verkündet, werde es Konsequenzen für Russland geben, für dessen militanten Revisionismus, für das tägliche Bombengewitter, für Putins Verhöhnung von jedem diplomatischen Bemühen. Zauderer? Dass Deutschland jetzt auf deutschem und ukrainischem Boden weitreichende Raketensysteme für und von der Ukraine bauen und finanzieren will, lässt aufhorchen. Es ist mehr als nur ein bloßes »Wir stehen an eurer Seite«. Dass die Ukraine weiter den Taurus will, dass auch ein Teil der Kanzlerpartei weiter nach dem Taurus ruft, sicher keine große Überraschung. Aber dass Deutschland jetzt zusammen mit der Ukraine einsteigt in eine neue Form der militärischen Kooperation, Motto »Dann bauen wir uns die Raketen eben selber«, ist es schon. Merz, der Außenkanzler in Ausbildung, hat eines schnell begriffen. Konkrete Hilfe ist wichtig, aber symbolische Bilder eben auch. Für Selenskyj wie für ihn. Dass der Ukrainer mitten im massivsten russischen Bombardement seit Kriegsbeginn das Land verlässt und nach Deutschland kommt, sagt eben auch etwas aus. Selenskyj setzt auf diesen Friedrich Merz, den er in seinen 3 Wochen als Kanzler jetzt 3-mal getroffen hat. Merz, der Zauderer? Er kündigt die Wiederaufnahme deutsch-ukrainischer Regierungskonsultationen an, organisiert eine Industriekooperation für die Zukunft einer Ukraine jenseits des Krieges und er sagt militärische Hilfe zu. Aber ein Zauberer ist dieser Merz deshalb noch lange nicht. Der Bundeskanzler, der übrigens auch ein emotionaler Bauchmensch ist, der anders als der kühle Scholz manches aus der Emotion heraus sagt und auch entscheidet. Das kann wie im Fall Israel gut gehen, das kann wie bei seiner Bemerkung über die Aufhebung von Reichweitenbeschränkungen für deutsche Waffen Probleme machen. Dass der Kanzler übrigens ausdrücklich das persönliche Engagement des amerikanischen Präsidenten in Sachen Ukraine lobt, es ist wohl nicht mehr als die verbale Vorbereitung auf einen schwierigen Antrittsbesuch von Merz in Washington. 2 Herzen schlagen in der Brust dieses Außenkanzlers in Ausbildung. Da ist das Transatlantische. Das aber muss seit dem Irrlicht Trump im Weißen Haus täglich massive transatlantische Herzrhythmusstörungen aushalten. Und da ist das Herz des überzeugten Europäers, Friedrich Merz, der immerhin geschafft hat, was der besonnen kühle Hanseat Scholz nie zu Wege brachte. Frankreich, Großbritannien, Polen und eben dieses Deutschland als funktionierende Herzkammer Europas zu einen. Nichts kommt von selbst und nur weniges von Dauer. Deshalb besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will. Das hatte Willy Brandt einst den Sozialisten dieser Welt zugerufen. Heute könnte es für alle europäischen Freunde der Ukraine gelten. Besinnt euch auf eure Kraft. Merz hat damit angefangen. Vieles unfertig, manches nur symbolisch, aber es ist ein Anfang. Ein guter. So wie der Antrittsbesuch Selenskyjs heute in Berlin.
Die Meinung dazu von Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio. Und wir kommen zu einem weiteren Thema aus dem politischen Berlin. Das Kabinett hat erste Gesetzentwürfe für eine schärfere Migrationspolitik beschlossen. Der Familiennachzug für Geflüchtete mit subsidiärem Schutzstatus soll ausgesetzt werden. Das sind Geflüchtete, die hier zwar kein Asyl bekommen, aber trotzdem bleiben dürfen, weil ihnen in ihren Heimatländern politische Verfolgung, Folter oder die Todesstrafe droht. Das Vorhaben stößt auf heftige Kritik bei Grünen und Linken und auch den Kirchen. Außerdem sollen auch die verkürzten Fristen für eine Einbürgerung nach 3 Jahren wieder abgeschafft werden. Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
2 Jahre lang sollen Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ihren Angehörigen nicht nach Deutschland hinterherziehen dürfen. Bislang konnten pro Monat maximal 1.000 dieser sogenannten Subsidiärschutzberechtigten nach Deutschland kommen. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen.
Die Familien ziehen nicht nach. Das bringt die direkte Entlastung. Es kommen auch weniger Leute, die sich dann auf den Weg machen, weil umgekehrt wird es wahrgenommen in der Welt. Es gibt keine Möglichkeit des direkten Nachzugs für Familienangehörige und deswegen dann auch weniger Bereitschaft, dass ein Familienangehöriger sich auf den Weg macht, um dann genau diesen Mechanismus zu nutzen. Wenn er nicht existiert, kann er nicht genutzt werden. Und deswegen bringt es auch über diese Art und Weise Entlastung.
Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen. Außerdem beschloss das Kabinett das Ende der schnellen Einbürgerung nach nur 3 Jahren. In Zukunft soll es den deutschen Pass erst nach 5 Jahren geben. Damit schafft die schwarz-rote Koalition eine Regelung der Vorgängerregierung wieder ab. Beide Vorhaben entsprechen dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
Soweit die Informationen dazu von Anne-Kathrin Mellmann und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio meint nämlich, genau hinhören lohnt sich.
Wer dem neuen CSU-Innenminister Alexander Dobrindt zugehört hat, sollte skeptisch werden. Das war ein Paradebeispiel für Symbolpolitik. Da verkauft jemand Schwarz für Weiß. In den ersten 10 Sekunden seines Pressestatements hat Dobrindt wörtlich gesagt, wir haben heute Entscheidungen getroffen zur Reduzierung der illegalen Migration. Und das stimmt nicht. Was das Kabinett heute abgeschafft hat, ist eines der wenigen kontrollierten Instrumente regulärer Migration, die Deutschland überhaupt hat. Es geht um den Familiennachzug von Subsidiärschutzberechtigten. Familiennachzug bis jetzt hieß maximal 1.000 Menschen pro Monat, also ziemlich wenige, die streng überprüft werden, von denen deutsche Behörden alles wissen, was sie wissen wollen. Sonst werden diese Leute nämlich nicht zugelassen. Familiennachzug bis jetzt hieß, dass eine Person, der man hier in Deutschland ganz offiziell Schutz gewährt hat, ihren Ehepartner, Kinder oder Geschwister aus Kriegs- und Krisengebieten nachholen darf und damit auch emotional stabiler hier ankommen kann. Wenn diese handverlesenen 1.000 Menschen im Monat von einem Innenminister mal eben zu illegalen Migranten gemacht werden, dann finde ich das respektlos und selbstgefällig. Dobrindt begründet die Maßnahme auch mit der Überlastung der Behörden. Ich hätte da mal eine verrückte Idee. Warum nicht endlich was tun gegen die Überlastung der Behörden? Warum die Ausländerbehörden nach 10 Jahren Debatte nicht endlich mal mit mehr Personal ausstatten? Lassen Sie sich nicht schwarz für weiß verkaufen, sondern schauen Sie genau auf die Promomaschine, Alexander Dobrindt.
Die Meinung war das von Bianca Schwarz aus Berlin. Die US-Regierung hat Milliarden Dollar der Harvard-Universität eingefroren, die Zuwendungen auch für Forschung massiv eingeschränkt und begründet das mit antisemitischen Vorfällen an der Universität. Es gibt dazu uni-intern schon eine Aufarbeitung, dafür interessiere sich Donald Trump aber weniger, meint ein Professor, der an einer Studie mitgearbeitet hat. Er sieht hier einen deutlichen Widerspruch und vor allem für die Forschung und Lehre ein großes Problem, wenn internationale Studierende ausgeschlossen werden. Was das für die Karrierepläne von jungen Norddeutschen bedeutet, das hören wir gleich. Zunächst aber Birgit Eger zum Schachzug der USA, keine Visa mehr auszustellen. Übrigens nicht nur für Studierende.
Noch arbeitet das US-Außenministerium an den genauen Vorschriften. Aber erstmal ist die Visavergabe unter anderem an Studenten, Gastschüler und Au-pairs gestoppt. Die Sicherheitsüberprüfung, vor allem von Social-Media-Accounts, soll verstärkt werden. Außenamtssprecherin Tammy Bruce erklärte,
Es ist das Ziel des US-Präsidenten, das hat auch der Außenminister deutlich gemacht, dass Leute, die hier sind, die Gesetze kennen, dass sie keine kriminellen Absichten haben und dass sie hier etwas beitragen können. Die Details werde ich noch bekannt geben. Aber ich hoffe, Sie verstehen, wer es verdient hat, in das Land zu kommen und wer nicht. Der Stopp sei vorübergehend und gelte nicht für Antragsteller, die schon einen Termin an der Botschaft vereinbart haben, schrieb die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf einen Beamten, der nicht namentlich genannt werden wollte. Juristen kritisieren das Vorgehen scharf. Sie sagen unter anderem, die Überprüfung der persönlichen Social-Media-Posts verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Ausnahmesprecherin Tammy Bruce betonte, wer demnächst in die USA wolle, zum Beispiel zum Studieren, könne seinen Antrag ganz normal stellen. Wenn Sie ein Visum beantragen wollen, folgen Sie dem normalen Prozess, den normalen Schritten. Erwarten Sie aber, dass Sie überprüft werden. Und dann machen wir von da aus weiter. US-Präsident Donald Trump hat sein Vorgehen gegen Hochschulen in den vergangenen Tagen nochmal verschärft. Vor allem die 8 Elite-Universitäten der sogenannten Ivy League haben es ihm angetan. Bereits 2,6 Milliarden US-Dollar, etwa 2,3 Milliarden Euro an staatlichen Zuschüssen wurden ihnen schon gestrichen. Die Unis würden zu wenig gegen Antisemitismus tun, so Trumps Begründung. Und die Top-Uni Harvard sei eine linksextreme Institution. In Harvard studieren nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zurzeit fast 550 Deutsche. Insgesamt lebten im vergangenen Schuljahr rund 1 Million ausländische Studierende in den USA. Mehr als die Hälfte von ihnen kommt aus Indien oder China. Mit ihren Studiengebühren tragen sie einen wesentlichen Teil zur Finanzierung der amerikanischen Hochschulen bei. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, legte gestern im Fernsehsender Fox News noch einmal nach. Der Präsident sei mehr daran interessiert, staatliche Gelder den Berufsschulen zukommen zu lassen, an denen amerikanische Werte gefördert würden, als den Elite-Unis. Die amerikanischen Universitäten und Professoren laufen Sturm gegen Trumps Politik. Die Universität Harvard versucht gerichtlich gegen die Kürzung der Zuschüsse vorzugehen. Denn weniger Geld heißt auch weniger Forschung. David Wald, Professor an der Harvard Medical School im TV-Sender CNN. Ich denke, nimmt man das ganze Bild, heißt es, Geld an den Forschern in der gesamten USA zu kürzen. Das wird den medizinischen Fortschritt verlangsamen und die öffentliche Gesundheit gefährden. Studierenden an der Harvard-Universität demonstrierten gestern gegen die Politik des US-Präsidenten. Weniger Zuschüsse für die Hochschulen und weniger Studenten aus dem Ausland, das bedeutet dann auch weniger kluge Köpfe, die weiter forschen können.
Birgit Eger berichtete, wer länger in den USA bleiben will, der braucht ein Visum, eine spezielle Erlaubnis, um im Land zu bleiben. Ein Studium geht ja auch weit über eine Urlaubsreise hinaus, braucht aber auch einiges an Vorplanung. Wie also gehen nun Studierende damit um? Unser Reporter Tobias Lickes hat angehende Juristen in Hamburg getroffen.
Die Bucerius Law School in Hamburg ist sehr international ausgerichtet. Ein Auslandssemester gehört hier fest zum Studium dazu. Jan Brüninghaus ist Jahrgangssprecher an der privaten Jura-Universität. Allein in seinem Semester sind 32 Studierende von der Maßnahme betroffen.
Ich war erschrocken und ja, war erstmal total besorgt natürlich um meine Kommilitonen, die wahrscheinlich dann große Schwierigkeiten haben werden, ein Visum für die USA zu bekommen.
Die Verunsicherung unter den Studierenden ist groß. Von den 32 Studenten, die unmittelbar vor einem Auslandssemester stehen, hatten sich 17 noch nicht um ein Visum in die USA beworben, erzählt Brüninghaus.
Ich bin natürlich aber sehr nah an meinen Kommilitonen dran, bin teilweise natürlich auch gut befreundet und ja, merke auch, wie sehr belastend das ist, jetzt natürlich diese große Unsicherheit zu haben, wie es weitergeht. Weil gerade ist ja die Situation ja, sehr ungewiss. Es können jeden Tag neue Meldungen kommen, wie sich die Situation entwickeln wird. Und das belastet natürlich alle stark.
Viele seiner Freunde haben bereits Flüge gebucht, eine Wohnung angemietet und alles für den Aufenthalt in den USA vorbereitet. Niemand weiß, ob sie das Geld zurückbekommen können. Wahrscheinlich ist das nicht. Jonathan Schramm ist der Pressesprecher der Bucerius Law School. Schramm hat vor einigen Jahren selbst in den USA studiert. Viele Studierende seien besorgt und fragten sich, wie es jetzt für sie weitergehen soll.
Wir hatten heute 4 Studierende, die direkt nach der Bekanntgabe der Entscheidung im International Office waren und dort nachgefragt haben, was passiert jetzt eigentlich.
Schramm hat selbst noch starke Verbindungen in die USA. Er erhofft sich von den Kolleginnen und Kollegen in den Staaten Unterstützung für die Austauschprogramme.
Was wir uns konkret erhoffen, ist einfach, dass unsere vielen Freundinnen und Freunde, die wir ganz persönlich in den USA kennen, dort auch den Politikerinnen und Politikern zu erklären, wie wichtig auf einer ganz individuellen Ebene es ist, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, weil sonst diese Beziehung auch langfristig Schaden nimmt.
Viele der betroffenen Studierenden denken darüber nach, was sie in den vergangenen Jahren online irgendwo gepostet haben. Die Sorge ist groß, dass ein missliebiger Kommentar in den sozialen Medien von der Trump-Regierung als Grund genommen werden könnte, das Visum zu verweigern. Studierendenvertreter Jan Brüninghaus sieht diese Entwicklung mit großer Sorge.
Man verfolgt natürlich die Medien und ist auch aufmerksam, was man postet, was man liked. Ich finde es schade in erster Linie und halte das für sehr gefährlich. Ich glaube, dass die Meinungsfreiheit ein ganz, ganz hohes Gut ist.
Brüninghaus drückt seinen Freunden die Daumen. Für viele seiner Kommilitonen bedeutet ein Aufenthalt in den USA mehr, als einfach die Sprache zu erlernen und Kurse zu belegen, sagt er.
Für die wünsche ich mir, dass das alles so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, dass die Visaprozesse so laufen wie geplant und dafür zu sorgen, dass diese beiden Länder auch in Zukunft eng befreundet sind. Und das braucht eben dieses Fundament der Studierenden, die sich gegenseitig austauschen.
Reaktionen von Hamburger Studierenden auf den US-Visa-Stopp hat Tobias Lickes für uns gesammelt. Und das waren die Themen des Tages für diesen heutigen Mittwoch.